Heute Morgen freuen wir uns am angebrochenen Sommer. Ich denke, es geht Ihnen auch so, wenn wir hier zusammenkommen, dass wir uns mitfreuen über die wunderbare Schöpfung Gottes. Aber heute ist auch der Tag, wo wir unseren neuen Konfirmanden die Bibel überreichen wollen, damit sie in diesem Jahr tüchtig drin arbeiten können. Darum will ich Sie alle grüßen mit dem Wort: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, spricht der Herr. Wir wollen miteinander das schöne Sommerlied singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Und ich lade Sie ein, mit einzustimmen ins Lied 371. Die ersten beiden Verse und dann 7 und 8. Wir wollen beten. Lieber Herr, bei dem Blick in diese wunderbare Schöpfung sehen wir deine gütige Hand. Du bereitest dies alles wunderbar und es ist deine Macht und deine Ordnung. Du hast durch dein Wort das alles geschaffen und es ist deine Güte, dass du uns dies auch immer wieder Jahr um Jahr schenkst, obwohl wir doch so viel zerstören und kaputt machen. Da wollen wir mehr entdecken von deiner Güte und Liebe, weil auch so viele unter uns umgetrieben sind von Leid und von Schmerz und von Schwerem, das sie erleben, und von Not, die auf sie drückt. Da wollen wir heute in dein Herz sehen und deine Liebe entdecken und merken, wie wir bei dir geborgen sein können und Frieden haben. Wir kommen zu dir und wollen dir all das sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Amen. Und hören wir auf den Jugendchor. Ich möchte aus dem Psalm 119 einige Verse lesen. Das ist Ihnen bekannt, dass der Psalm 119 der längste der ganzen Bibel ist. Und warum kommt da der Beter nicht zum Ende? Er hat das ganz kunstvoll sogar nach dem Alphabet, nach dem hebräischen Alphabet angeordnet. Er spricht von dem Wunder des Wortes Gottes. Und das ist das Thema, bei dem er so weit ausholen muss. Und darum ist dieser Psalm 119 auch so lang mit 176 Versen. Und da heißt es dann von Vers 97 ab: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten. Ihr könnt wann, bloß wann ihr im Wort Gottes lebt, seid ihr klüger als die Alten, nicht sonst. Sonst müsst ihr noch viel lernen, aber wenn ihr im Wort Gottes steht, dann habt ihr eine Weite eures Denkens. Denn ich halte mich an deine Befehle. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Und dann kommt dieser schöne Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Vielen Dank. Und jetzt bitten wir die Konfirmanden, dass sie vortreten. Kommt hier vor. Bleib noch, guck nur mich an. Guck nur mich an. Guck nur mich an. Kommt noch davor. Ich möchte euch zuerst ein Wort sagen, was das bedeutet. Guckt nur zu mir her. Ich möchte euch sagen, was das bedeutet, wenn wir euch die Bibel geben. Es waren vor euch in Jahrhunderten, ich weiß nicht wie viele Millionen Menschen, die vielleicht ähnlich wie ihr zum ersten Mal zur Bibel hingegangen sind. Viele haben sich's erkämpfen müssen, dass sie es bekommen haben. Es sind heute Leute in vielen Ländern der Welt, die jahrelang warten müssen, bis sie das Geld aufbringen, sich eine Bibel kaufen zu können. Aber bei allen war das Interessante, dass sie die Erfahrung gemacht haben. Da redet Gott mit mir. Gerade haben wir das Wort gehört, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das wünsche ich euch, dass ihr entdeckt, das ist für mich etwas. Und noch etwas. Es gibt viele Leute, die über Gott reden. Wahrscheinlich gibt es überhaupt niemanden, der sich nicht seine Gedanken macht über Gott. Aber bei uns Christen muss das ganz anders sein. Bei uns ist das Kennzeichen, dass wir hören, nicht dass wir uns Gedanken machen, dass wir hören, was uns Gott sagt. So war es beim Abraham, beim Isaac, beim Josef, immer Leute, die gehört haben. Jesus, als er 12 Jahre alt war, er saß, hörte, was im Wort steht. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Ich wünsche euch, dass ihr Hörer seid. Und dann ist die Bibel ein Lebensbuch. Ganz furchtbar, wenn man über die Bibel bloß diskutiert. Das werdet ihr entdecken. Da kriege ich Anweisung zum Leben. Und wenn ihr morgens in der Stille in der Bibel lest, dann wünsche ich euch, dass ihr es umsetzen könnt. Im Tun. Denn wenn das bloß im Kopf drin bleibt, dann hat man das Beste versäumt. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Und ihr werdet es erst merken in schwierigen und dunklen Lagen. Und darum wünschen wir euch auch dies jetzt in diesem Konfirmandenjahr, dass ihr diese Bibel als kostbaren Schatz kennenlernt. Patrick Jedam Kral, Matthias Daniel Stiegler, Manuel Steb, Nikolai Kramer, Klaus Markus Hinger, Katharina Eiche, Philipp Neumeier, Michael Käfer, Frank Jedam Kral, Alexander Huber, Melanie Thalheimer, Annegret Weller, Katrin Lotter, Helene Wilhelm, Christian Fischer, Isabel Münster, Dorothee Münster, Gundula Straub, Simone Bink, Oliver Patrick Schneider,
Dankeschön.
Sebastian Oertel. Haben wir einen vergessen? So, jetzt wollen wir ein Lied aus unseren Tagen singen, das jetzt entstanden ist über die Bibel und das Wort Gottes im roten Liedheft 78. Ihr dürft wieder zurück. 78. Wir singen alle Verse dieses Liedes. Wer es von Ihnen nicht kann, soll sich nicht abschrecken lassen. Sie werden bald mitgezogen werden. Das ist eine leichte Melodie. Und das versteht man so, was da steht. Gott kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Ich habe heute für euch, ihr Konfirmanden, einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte ausgesucht. Apostelgeschichte 8. Und da geht es um das Bibellesen und einen, der es nicht versteht, was er liest. Es kann einem ja wirklich so gehen. Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 39. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist Gottes aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Wie kann man das hören? Die haben früher immer laut gelesen. Da nimmt man ja viel mehr mit. Wir machen das nicht mehr. Deshalb fliegt bei uns alles gleich vorbei und bleibt nichts in Erinnerung. Ist immer interessant. Beim lauten Lesen kriegt man mehr mit. Früher hat man immer nur laut gelesen. Und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, das Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Ihr lieben Konfirmanden, ich freue mich, wenn wir auch in diesem Jahr, das vor uns liegt, eure Fragen besprechen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr den Mut habt, immer wieder zu sagen: Das verstehe ich nicht, oder da komme ich nicht mit, oder das begreife ich nicht. Wisst ihr, dass hier auch in dieser Kirche viele Leute Fragen haben? Und wisst ihr auch, was die am meisten gestellte Frage ist unter Christen? Besinnt euch mal. Immer die Warum-Frage. Die könnt ihr überall hören. Daheim am Esstisch mit euren Eltern, wenn ihr nachher drüber redet. Dass einer sagt: Warum bin ich krank? Warum ist unser Vater gestorben? Warum müssen die Menschen so leiden in armen Ländern? Warum? Warum gibt es so viel Schweres in der Welt? Und auf diese Frage, warum? Da kann man gar nicht viel antworten. Man kann immer nur sagen, das Leben ist sehr schwer. So werden es euch manche Ältere dann sagen. Und man weiß gar nicht, warum das so ist. Manchmal sieht es so aus, wie wenn der Zufall mit uns einfach spielt und wie so ein Ball, den man hier und dorthin wirft. Jetzt werdet ihr erleben in eurem kommenden Leben, euren vor euch liegenden Jahren, dass es ganz ähnlich geht. Dass ihr auf einmal fragt: Ja, warum habe ich den Beruf ergriffen? Warum lief das bei mir plötzlich so schwierig? Warum habe ich da so Pech gehabt? Spielt da irgendein großes Schicksal mit uns? und schmeißt uns hier hin und dorthin. Ich möchte heute Morgen zuerst einmal sagen, es ist ein großes Wunder, wenn man sich von Gott führen lässt. In der Welt, pass mal auf, in der Welt sieht es so aus, wie wenn alles nur Zufall wäre. Da passieren furchtbare Dinge, man weiß nicht wieso. Was war denn damals passiert? Ich muss euch kurz erzählen, was vor dieser Geschichte kommt. Es lohnt sich ja immer, wenn man dann den Zusammenhang beachtet. In Jerusalem, ganz bald nach der Auferstehung Jesu, brach eine schwere Verfolgung der Christen los. Wisst ihr, was das ist? Da plötzlich sind Menschen voller Hass und stürmen die Häuser, suchen die Leute, die sich zu Jesus bekennen. Und sie haben ja einen der Besten, damals einer, der im diakonischen Dienst als Sozialarbeiter unterwegs war und sich um die Kranken und Notleidenden kümmerte, diesen Stephanus, haben sie einfach mit großen Steinen zu Tode gefoltert. Sie haben sie einfach auf ihn geworfen und nun haben sie die anderen noch gesucht. Und die wenigen Christen von Jerusalem, die haben das Hab und Gut, das sie gerade bei der Hand hatten, genommen und sind geflohen. Furchtbar, so ein Flüchtlingsschicksal. Und so schlimme Sachen passieren in der Welt. Da möchte man sagen, warum geschieht denn das? Wo ist denn Gott mit seiner Liebe, wenn so schlimme Sachen passieren? Und eine ganze Reihe dieser Flüchtlinge, die wissen keinen anderen Ausweg, als zu ihren Feinden zu gehen. Das waren die Samariter. Die Juden hatten mit den Samaritern immer ein gespanntes Verhältnis. Und jetzt sind manche dieser Christen hinübergegangen in dieses fremde Land zu diesen Menschen, die doch immer so abweisend waren und die Juden gar nicht angenommen hatten. Sie waren sicher voller Angst. Wie geht das da drüben, wenn wir hinüberkommen? Und dieser Apostel Philippus, der auch dabei war, der macht eine beglückende Erfahrung. Da drüben, wo er hinkommt, nehmen ihn die Menschen freundlich auf. Ja, was war denn jetzt los? Da war Gott mit ihm gegangen und Gott hatte diesen schwierigen Weg gesegnet. Es war ein böser Weg und es war ein schlimmes Ereignis für diese Christen, dass sie fliehen mussten. Und es war wirklich so, dass böse Menschen ihnen das alles zugemutet hatten. Es war schon schlimm, was passiert war. Aber nun führt Gott, und man kann direkt das verfolgen, da in Samaria, es wird vorher in dem Kapitel 8 erzählt, da kommen viele zum Glauben an Jesus. Es entstehen Freundschaften, es entstehen Gemeinden in den Häusern hin und her. Und man sieht das auf Schritt und Tritt. Gott hat einen schwierigen Weg benutzt. Ihr lieben Konfirmanden, ich habe jetzt Sorge, dass das heute Morgen an euch einfach vorbeigeht. Ich wünsche euch dies, dass ihr in eurem Leben genau die gleiche Erfahrung macht. Da können schlimme Dinge passieren. Vielleicht schaffst du eine Versetzung nicht. Vielleicht erlebst du, wie dein Freund dir übel mitspielt. Aber wenn du dich von Gott führen lässt, wird auch ein schwieriger Weg voller Segen sein. Da steht das schöne Wort im Römerbrief Kapitel 8, Vers 26. Und wenn man das mal nachschlägt und sich notiert, dann kann das das Motto sein: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das kann zum Beispiel eine Krankheit sein. Man lehnt sich auf und sagt, ich will das nicht. Das ist so unangenehm. Jetzt bin ich so lang aus meinem Arbeitsprozess rausgeworfen. Und dann merkt man auf einmal, Gott hat mich geführt. Wie merkt man denn das, dass Gott einen führt? Du, das ist eine Frage, ob wir uns wirklich der Führung Gottes anvertrauen. Ich habe Sorge, dass man so ein Konfirmand recht bloß macht, weil das Mode ist. Ich möchte, dass ihr in diesem Jahr euch überlegt, ob ihr euch überhaupt konfirmieren lassen wollt. Ob ihr sagt, ich möchte von Gott geführt sein. Bei dem Philippus fällt das auf, wie er in allen seinen Entscheidungen Gott fragt. Und da heißt es, und Gott sprach zu Philippus. Der Engel des Herrn redete zu Philippus. Ja, wie geht das denn bei uns? Redet da auch ein Engel? Gott redet durch sein Wort. Ich bin froh, das ist viel eindeutiger. Das kann man viel besser nachprüfen.
Unsere persönliche Stille mit der Bibel in der Hand, die ist so wichtig für unser Leben, weil wir da fragen können, was hast du mit mir vor, Gott? Ich will deinen Willen ergründen. Und wenn wir euch dann einladen zu einem Bibelkreis oder wenn ihr in einer Jugendgruppe seid, dann werdet ihr immer wieder Freunde entdecken, die mit euch darüber diskutieren wollen und darüber reden. Was ist denn der Wille Gottes? Was hat denn Gott vor mit euch? Was ist denn sein Plan? Und auf einmal spürt man, dieses Wort sagt Gott zu mir. Und ihr werdet das entdecken, wie diese Worte zu euch reden. Und dann kriegt man auf einmal Ruhe und Freude und einen Frieden über dem Reden Gottes. Ich bin so froh, dass ich weiß, wo Gott mit mir redet. Und ich kann seine Führung verstehen. Ich kann ihn fragen, Herr, wo willst du denn hin? Und je mehr ich in meiner Bibel arbeite und lese, umso mehr kann ich den Willen Gottes ergründen und kann sagen, jetzt weiß ich, wo du hinaus willst. Ich kann deinen Plan verstehen. Also nochmals, wir sind nicht bloß vom Schicksal hin und her gebeutelt, sondern Gott möchte uns ganz konkret führen. Und ich wünsche euch für euer zukünftiges Leben auch dies, dass ihr euch richtig in allen Entscheidungen führen lasst. Welchen Beruf wähle ich? Welchen Lebensgefährten heirate ich? Nach welchen Ordnungen möchte ich mein Leben führen? Herr, nach deinen Ordnungen. Ich will hören. Und der Philippus, das war einer, der hörte. Und wenn Gott zu ihm redete, dann sagt er ja. Und dann machte er sich auf. Da werden uns viele schwierige Entscheidungen im Leben erspart. Es ist schlimm, wenn wir immer wieder bewusst eigene Entscheidungen fällen gegen Gott. Und dann brocken wir uns manches Dumme ein. Und wir kommen in notvolle Schwierigkeiten. Das ist wichtig, dass wir wieder umkehren und sagen, Herr, ich brauche doch deine Führung, deine Leitung. Ich möchte deinen Willen verstehen. Aber jetzt die nächste Frage. Wo kann man denn Gott finden? Jetzt müssen wir uns einmal mit diesem Minister beschäftigen, der Königin Kandake von Äthiopien. Er kommt ja aus dem afrikanischen Land, das uns in diesen Tagen auch wieder ganz nah gerückt ist durch die Zeitungsberichte. Es ist ja eine uralte Tradition, dieses 4.500 Jahre alte König, 4.500 Jahre alte Königtum der Äthiopier. Dieses Land war ja eigentlich bis auf wenige Jahre durch die Italiener nie eine Kolonie. Eine stolze Tradition und dort ist ein Minister und den treibt es nach Jerusalem. Was sucht denn er? Er sucht Gott. Ihr Konfirmanden, ihr müsst jetzt noch kurz aufpassen. Sonst, ich rede für euch. Ich weiß, es Kasperle ist nett, aber pass mal noch auf. Es gibt viele Menschen, die nach Gott suchen und die gehen von Religion zu Religion, weil sie sagen, wo ist Gott? Wo kann ich denn Gott wirklich finden? Und die einen sagen, du musst dich ganz versenken. Und wenn du in der Verzückung bist, dann findest du Gott. Und andere sagen, du musst wallfahren bis zu den indischen Heiligtümern. Du musst dich untertauchen in den Ganges, dann findest du Gott. Andere sagen, wenn du deine Augen schließt und Yoga machst, dann findest du Gott in dir drin. Und ihr dürft alles ausprobieren. Dürft Koran lesen. Könnt alles kaufen in der Buchhandlung. Dürft euch mit Buddhismus beschäftigen. Aber sucht. Sucht, wo ist die Wahrheit? Wo ist die Wahrheit? Wir wollen auch im Konfirmandenunterricht immer wieder uns die Frage stellen, wo ist die Wahrheit wirklich? Und dieser Minister war ein aufgeweckter Mann. Er kannte die afrikanischen Naturreligionen. Er wusste, wie die dort die Fetische angebetet haben, wie sie den Geisterglauben hatten und an die Beschwörung glaubten. Er wusste so viel von dem, was damals geredet wurde. Aber er sagte, ich möchte auch nach Jerusalem hinauf und dort oben anbeten. Vielleicht ist dort im Gott Israels die Wahrheit. Und er kam nach Jerusalem und dort passiert was Schlimmes. Dort war eine Tafel angebracht und dort stand, dass er gar nicht in den Tempel hineingehen darf. War eine besondere Sache im Hof der Königin Kandake. Er war ein Entmannter und denen war der Zutritt zum Tempel verwehrt. Und er steht nun vor dem Tempel und sagt, und ich darf nicht hinein. Ein schlimmes Schicksal. Er sucht. Und statt im Tempel anzubeten, wandelt er durch die Gassen des Basar und findet nichts. Doch, er findet plötzlich eine Bibelrolle. Und er schiebt sie so ein, wie vielleicht mancher von euch die Bibel mitnimmt. Und sagt, ach, mir bleibt nichts erspart, ich mache den Konfirmandenunterricht mit, sonst kriege ich nichts geschenkt. Und so nimmt er eben die Bibel mit und sagt, ich darf sie halt dienstags nicht vergessen, im Übrigen liegt sie im Schrank. Uninteressiert. Oder? Nein, er sucht. Du, der war anders. Der sucht und sagt, ich möchte wissen, ob das wahr ist. Du musst immer die Wahrheitsfrage stellen. Ist das wahr? Ist das wahr, was da drin steht? Ich will das rauskriegen. Und dann liest er in diesem Buch und je mehr er selber drin liest, versteht er dies gar nicht mehr. Und die Verse, die ich euch vorgelesen habe, die sind auch schwierig. Von wem redet er denn da? Von diesem Lamm? So komisch, von was von einem Lamm? Dass der geschlachtet ist und was bedeutet denn das? Und er ist schon lang wieder auf dem Heimweg und liest in dieser Schriftrolle. Und er liest langsam und bedächtig und versteht es immer noch nicht. Das kann ja passieren, dass einem die Bibel ein verschlossenes Buch bleibt. Und jetzt ist gut, dass Gott den Philippus auf diese Straße hinuntergeschickt hat. Vielleicht hat der Philippus anfangs gedacht, was soll ich denn da unten auf dieser Straße in der Wüste? Jetzt muss ich aus Samaria weg, wo ich so nötig gebraucht wird für diese kleine Gemeinde. Und jetzt gehe ich hinunter auf diese Straße. Da ist doch niemand, die ist doch öde, heißt es hier, da sind doch keine Menschen. Und dann sieht er diesen Wagen kommen, er möchte zuerst gar nicht hin, es war ein schicker Reisewagen mit militärischer Begleitung. Und wie er so neben dem Wagen herläuft, hört er leise, wie dieser hohe Minister da drin diese Worte liest. Und jetzt hat er einen kühnen Mut, dass er den Herrn anspricht. Ich weiß nicht, wenn du in der Straßenbahn jemanden fragst, der Zeitung liest. Verstehen Sie überhaupt, was Sie lesen? Kriegst eine Ohrfeige, nicht? Also eine kühne Frage. Wenn der da so anfängt, dann verstehen Sie, was Sie lesen? Beim Bibellesen ist das anders. Da darf einer dem anderen helfen. Und da ist nicht so, dass der eine sagt, ich bin Fachmann und du bist der Laie, sondern beim Bibellesen ist jeder mündig. Denn Gott erschließt einem das Geheimnis seines Wortes. Und der Philippus, der ja auch nie studiert hat, der darf diesem Minister helfen, die Bibel zu verstehen. Und auf einmal wird deutlich, die ganze Bibel redet immer nur von Jesus. Sie deutet immer nur auf Jesus hin. Sie hat immer nur diese Mitte. Auch in den Geschichten des Alten Testaments, da weist sie schon auf den kommenden Erlöser hin, der doch so nötig ist, der kommen muss, damit er sich der Menschen erbarmt. Und da im dem Prophetenwort, wo schon heißt, er ist geschlachtet und gemartert, er trug die Wunden und die Krankheiten und die Schmerzen, das ist doch alles schon vom Kreuzesleiden Jesu geredet. Das ist so wichtig, dass wir einander immer wieder auf den Punkt hinweisen. Ich weiß doch, wenn wir hier in der Predigt das Wort Gottes auslegen, ist nicht so interessant, als wenn wir über das Pokalendspiel reden. Das verstehen wir viel besser. Oder wenn wir über die Steuererhöhung reden. Oder über die neue Bundeshauptstadt. Wenn wir über Dinge unseres Lebens reden. Das verstehen wir viel besser. Aber es braucht immer wieder dieses Erklären, dass wir sagen, was sagt uns Gott in seinem Wort? Und denk mal dran, die Bibel ist der Ort, wo Gott sich finden lässt. Nicht in dem Dunkel der Tempel. Nicht in der Versenkung, nicht in meinem Inneren, das ist nicht wahr. Je mehr ich in mein Inneres hineinhorche, höre ich nur die Unruhe meines eigenen Herzens. Da kommt meine eigene Friedelosigkeit zum Vorschein. Sondern ich kann Gott nur finden in seinem Wort. Da hat sich Gott, so haben wir gerade gesungen, gebunden an sein Wort. Und ich weiß Verlässliches und Gültiges aus seinem Wort. Ich bin so froh, dass Jesus das auch noch einmal bestätigt hat, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Ich habe eine feste, verlässliche Grundlage für meinen Glauben. Woher weißt du denn das? Aus seinem Wort weiß ich es. Und in diesem Jahr, wenn wir miteinander Konfirmandenunterricht machen, da möchte ich euch immer tiefer an das Wort der Bibel hinführen. Dass ihr dieses Wort der Bibel besser versteht und in allen Fragen, die ihr habt, sagt, ich habe es in der Bibel entdeckt. Das ist die Antwort Gottes. Was ist das Geheimnis meines Lebens? Was kommt nach dem Tod? Was wird die Zukunft der Welt sein? Ich habe eine solide Basis meines Glaubens, weil Gott es mir in seinem Wort zusagt und ich darf mich darauf verlassen. Und das, was er mir zusagt, das ist gewiss und verlässlich. Und auf einmal passiert es dann so beim Bibellesen. So geht das immer, dass man sagt, ach, jetzt verstehe ich es. Am Anfang, wenn man liest, ist einem alles rätselhaft. Da stößt man sich in der Schöpfungsgeschichte, da stößt man sich in der Offenbarung, da stößt man sich in den Propheten und an den Gesetzen. Und überall sagt man, ja, aber das ist doch so schwierig. Und wenn man auf einmal begriffen hat, das ist Jesu Wort an mich, wo er mit mir redet und wo ich ihn erkennen darf, dann ist das wunderbar. Wenn wir morgens unsere stille Zeit halten und ich wünsche euch diesen guten Brauch, so eine Viertelstunde am Morgen, bevor der ganze Kampf der Schule bei euch losgeht und all die Sorgen über euch einstürmen, dass ihr eine Viertelstunde habt, wo ihr hören könnt, was Jesus euch sagen will und wo er entdeckt, er ist voller Liebe da und er will mir alle Versäumnisse vergeben und ich darf mich auf ihn verlassen und dann voll kühner Zuversicht in mein Tagwerk hineingehen und er ist bei mir und ich kann mich fest darauf verlassen, dass er mich trägt und mich behütet. Jetzt möchte ich noch zum Schluss was sagen über die gelösten Rätsel. Ich habe am Anfang gesagt, das Leben ist voller Rätsel. Manche von euch haben schon ein rätselhaftes Leben. Die sagen, warum muss ich so schwer durch? Wir reden oft darüber, über eure Nöte und Probleme. Und ich weiß, wie viele von euch sich schon alleingelassen fühlen und voller Not. Deshalb war mir die Geschichte so schön, wie der Minister am Ende fröhlich seine Straße zieht. Die Freude des Lebens kommt nicht durch allerhand Witze, sondern die richtige Freude kommt, wenn man weiß, Jesus ist bei mir. Dieser Minister geht zurück in eine fremde afrikanische Welt und zu Hause warten viele Probleme auf ihn. Er ist ganz allein, aber weiß, Jesus geht mit mir. Und wenn am Ende eure Konfirmation euch dorthin führt, dass ihr sagt, ich gehöre Jesus im Leben und im Sterben und ich weiß, er ist bei mir, in Not, in Traurigkeit, in Freude, im Urlaub, in der Schule, ist herrlich. Ich bin bei ihm geborgen. Der Philippus hat ihn ja, diesen Minister, gleich dort im Fluss getauft und hat ihn heruntersteigen lassen von seinem Wagen und sagt, komm, wir können dich taufen. Ich bedauere das ein wenig, dass ihr alle getauft worden seid, wo es euch nichts bedeutet hat. Und darum ist euch vielleicht der Schritt auch gar nicht bewusst. Ich werde es euch oft im Konfirmandenunterricht sagen, keiner muss sich konfirmieren lassen. Ihr dürft aufstehen, rausgehen, euch abmelden. Kein Problem. Ich werde euch nicht halten. Niemand muss sich konfirmieren lassen. Aber ihr müsst euch ganz bewusst zu Jesus entscheiden. Man wird nicht Christ dadurch, dass es bei einem durch die Eltern bestimmt ist. Man wird nicht Christ darum, dass es im Stammbuch eingetragen ist. Man wird Christ nur, indem man zu Jesus Christus bewusst Ja sagt. Und so wird dieser Minister gefragt, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Glaubst du an Jesus? Und dann stell doch dein Leben unter die Führung Jesu. Das ist ein Schritt, der unsagbar fröhlich macht. Wenn man von da ab nie mehr allein ist. Und von da ab ist das Leben nicht mehr rätselhaft. Obwohl es äußerlich gesehen voller Nöte noch sein kann. So wie dieser Minister zurückgeht und er hat ja alle seine Probleme noch. Er wird ja auch alt werden und Schwierigkeiten haben. Aber auf jedem Stück seines Lebens entdeckt er den lebendigen Jesus Christus, der redet, der seine Wunder tut, der ihn seine Hilfe erleben lässt. Das wünsche ich euch, dass ihr in diesen Konfirmationstagen Jesus entdeckt und Jesus findet. Und dass er euch ganz nahe kommt. Und das ist auch für uns so wichtig, dass wir immer wieder auf den Punkt kommen. Und da ist die Bibel, die wir euch heute überreicht haben, der einzige Weg, wo Jesus reden kann. Er redet zu euch nicht durchs Fernsehen und nicht durchs Radio. Und er redet nicht durch eure Schulbücher zu euch. Er redet zu euch durch diese Bibel. Es liegt an dir, ob du diese Bibel aufmachst. Ob du liest, ob du entdeckst, was sie dir von Jesus sagt. Ob du hören kannst und ob du dann sagst so, das macht nicht mein Pfarrer und das macht nicht die Kirchengemeinde, sondern das macht Jesus bei mir, dass ich mich ihm anvertraue und mich für ihn entscheide und ich mit ihm lebe. und ihm gehöre. Er aber zog seine Straße fröhlich. Das wünschen wir euch auch, dass ihr zu dieser großen Freude findet. Amen. Und nun singen wir vom Lied Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, 511, die Verse 1, 3 und 5. Wir wollen beten. Du, Herr, rufst immer wieder, auch in unser Leben hinein. Und wir haben oft deine Stimme vernommen. Du hast zu uns gesprochen, auch da, wo wir ratlos und am Ende mit unserer Kraft waren. Aber wir haben dein Wort oft auch einfach auf die Seite gedrückt. Vergib uns dies. Wir wollen jetzt für unsere Konfirmanden bitten, aber nicht nur für sie, sondern auch für uns, dass wir wieder ganz neu den Schatz deines Wortes entdecken und dass es ein Wort von dir zu uns wird, nicht irgendwie nur ein altes Wort, sondern dass wir am Morgen eines jeden Tages schon deine Nähe entdecken und dann in all unseren Entscheidungen auf dich hören. Wir bitten dich, Herr, dass uns nicht irgendein Zufall oder ein Schicksal hier oder dorthin wirft, sondern dass wir deine Wege gehen können. Hilf uns auch im Gespräch miteinander zur Klarheit, was dein Wille ist. Und wir möchten dir danken, dass du dies auch wahr machst in all unseren Gruppen und Kreisen, wo wir zusammenkommen. Einer darf dem anderen zum Verständnis deines Wortes helfen. Wir möchten dich jetzt besonders auch bitten für alle, die traurig und verzagt sind, für Menschen, die schwermütig sind, dass sie doch dein Trostwort hören, deinen Zuspruch und entdecken, dass du dies auch bei ihnen bestätigst und dass sie fröhlich ihre Straße ziehen dürfen. Herr, es sind so viele, die nur äußerlich dich kennen, nur dem Namen nach. Bewahre auch uns vor dieser äußeren, nur formellen Gläubigkeit. Du musst uns durch und durch verwandeln, dass wir Menschen werden, die von dir geprägt sind, wo das in Wort und Werk und allem Wesen sichtbar wird. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir noch den Liedvers singen, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Den ersten Vers vom Lied 436. Jetzt haben wir auf Ihre Plätze den Notizenzettel ausgelegt. Das sind unsere wichtigen Bekanntmachungen. Wir haben noch einen zweiten Zettel, wo alle unsere Gruppen und Kreise draufstehen. Der liegt hinten auch noch aus. Ein weißer DIN A5 Zettel, achtseitig. Aber dieser Notizenzettel ist jetzt wichtig für die nächsten Wochen, damit Sie sich orientieren können. Nicht aufgenommen in den Notizenzettel sind Veranstaltungen, die jetzt schon am nächsten Sonntag stattfinden. Und deshalb möchte ich das hier sagen. Und da müssen Sie jetzt aufpassen. Am nächsten Sonntag ist eine Tageswanderung mit Familie Klamert, je nach der Witterung, Reutlinger Alb oder nördlicher Schwarzwald. Die Laufzeit wird etwa 4 Stunden betragen und Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk soll man mitnehmen und man trifft sich nach dem ersten Gottesdienst hier in der Kirche. Also am nächsten Sonntag, wenn jemand noch Fragen hat bei Familie Klamert in Leonberg, oder ist jemand jetzt schon im ersten Gottesdienst von Klamert? Ja, da ist der Herr Klamert, der steht nachher unter der Empore, wenn jemand noch Frage hat, also am nächsten Sonntag diese Tageswanderung. Dann haben wir immer wieder im Gottesdienst auch eine ganze Reihe Leute, die dringend eine Wohnung suchen. Ich denke an unsere liebe russische Aussiedlerfamilie, die immer noch sucht und so treu in unseren Gottesdienst kommt. Wir haben hier auch immer wieder die Familie eines amerikanischen Offiziers, der Deutsch spricht und der gerne privat wohnt. Und die haben, und deshalb sage ich das hier, ein sehr hohes Mietgeld. Das sind so Wohnungen, die ich vielleicht sonst gar nicht erfahre, bis zu 2000 Mark Miete. Wenn jemand da eine Wohnung weiß, das kann auch eine Dreizimmerwohnung sein aus dieser teuren Preisstufe, die also für unsere Aussiedlerfamilien leider nicht in Frage kommt, sagen Sie mir es. Und wahrscheinlich ist der liebe Bruder jetzt schon, dann ist er im zweiten Gottesdienst, dann kann ich das gerne weiterleiten. Da sind wir immer wieder gerne behilflich. Konfirmandenbilder von der letzten Konfirmation, da haben offenbar das manche noch nicht entdeckt. Die sind da drüben an der Turmseite, hängen die aus und man kann sie dort bestellen. Da steht alles Nähere. Und nun muss ich noch ein Wort zum Opfer sagen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt zurückgeht. Eine kleine Gruppe von Eltern hat den Plan verfolgt, in Stuttgart eine evangelische Schule zu starten. Darum habe ich mich nie gekümmert. Ich habe gesagt, wenn ihr es fertig bringt, freue ich mich. Ich habe oft Respekt gehabt, mit welch einer Ruhe und einer Gewissheit diese Leute ihren Weg gegangen sind. Ich habe den Eindruck, das war auch so eine Führung Gottes. Sie haben unheimliche Schwierigkeiten auf ihrem Weg erlebt. Man kann das kaum erzählen, man hat es ja sogar auch in der Polemik der Zeitung etwas gemerkt. Auf jeden Fall hat sich bald darauf eine Konkurrenzinitiative gegründet und die haben ihre Anerkennung sofort beim Ministerium durchgesetzt und Aber die hatten alle Schwierigkeiten. Das Ministerium hat gesagt, das sei nicht richtig sicher, ob das noch evangelisch sei, wenn man ganz auf die Bibel vertraut. Da gab es allerhand Schwierigkeiten. Und jetzt, es war in der vergangenen Woche, hat diese Schulinitiative einer evangelischen Schule die Anerkennung durch das Ministerium bekommen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Weg. Unser Gerhard Ellermann, Gerhard, steh noch mal auf, falls jemand nachher sich an dich wenden will. Die fangen nach den Sommerferien mit einer evangelischen Schule in Möhringen an. Ich möchte ganz deutlich sagen, wir wissen, dass auch an den normalen Schulen viel, viel Gutes geschieht. Es soll gar keine Abwertung bestehender Schulen sein. Aber wenn der Staat die Möglichkeit gibt, dass auch eine Schule nicht nur aus anthroposophischem Geist gestaltet werden kann, wie die Waldorfschulen, sondern auch aus bewusst biblisch-evangelischem Geist, dann freuen wir uns auch darüber. Ich habe gesagt, wenn ihr die Anerkennung habt, dann wollen wir euch helfen mit dem anderen, was noch Not tut. Und ich habe vorhin noch mal gefragt, Sie haben ein Budget von 80.000 bis 100.000 Mark, das auch noch nicht gedeckt ist. Aber ich denke, Gott hat bisher geführt und das wird dann auch weitergehen. Und wir wollen heute unser Opfer für den Aufbau dieser evangelischen Schule, besonders für die Einrichtung dort geben, dass Kinder dort im Geist des Evangeliums Jesu erzogen werden und wollen auch betend hinter diesem Werk stehen. Am letzten Sonntag haben mir zwei junge Leute noch ihren Zettel gegeben. Sie hätten am nächsten Samstag Hochzeit, aber nicht hier. Ob wir es nicht hier auch bekannt geben können. Sie seien seit Jahren hier immer im Gottesdienst und ich habe gedacht, das ist schön. Wir sollten auch in unserem Gebet an all die jungen Paare denken, dass Gott sie segne. Und das ist Bernd Horschild, Student der Elektrotechnik, und Lydia Lang, Musikstudentin, beide aus Stuttgart. Und sie haben am nächsten Samstag Hochzeit in Frohnhausen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Dr. Hans-Georg Heinemann, Arzt im Alter von 47 Jahren am Bobserweg 9. Und Friedrich Heinz Lunow, Architekt, 80 Jahre, Hohenheimer Straße 75. Wir hörten auf das Wort: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Wortes Gottes. Auch hier erleben wir die Kraft des Gotteswortes, dass dieses Gotteswort die Macht des Todes zerbricht und Menschen fröhlich macht, auch im Angesicht des Todes. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.